Sneakpot ist im Weißen Haus in Washington zu Besuch beim Präsidenten. Trotzdem lassen wir es uns nicht entgehen, hier einen Podcast auf unserem gemütlichen Sofa aufzunehmen. Für euch besprechen wir heute den Film Olympus Has Fallen. Mit mir hier unsere Innenministerin Claudia Perner.
Hallo.
Und der Chef des Secret Service, Robert Krüger.
Hallo.
Stefan, wer ist ein nordkoreanischer Terrorist?
Hallo. Olympus Has Fallen. Worum ging's?
Claudia hat es eigentlich schon gerade eben gut zusammengefasst. Das ist,
das ist so eine Enttäuschung.
Kann
man euch über Gerard Butler sagen?
Gerard Butler! Olympus Has Fallen. Olympus ist wohl im Secret Service Sprech das Codewort für das Weiße Haus. Und ja, es ist gefallen. Also wir kriegen mit, wie das Weiße Haus übernommen wird von nordkoreanischen Terroristenbrigaden, die auf eine sehr clevere Art und Weise den ganzen Secret Service aushebeln. Das ist so die erste halbe Stunde des Films. Und dann haben sie den Präsidenten in ihre Gewalt gebracht und stellen irgendwelche obskuren Forderungen. Und es gibt natürlich nur einen, der sie aufhalten kann. Gerard Butler ist ein Secret Service Agent, der, das erfahren wir ganz am Anfang des Films, ein bisschen in Ungnade gefallen ist auf, hat nicht wirklich einen Fehler gemacht, aber es ist so ein bisschen schwierig, was er da geleistet hat. Und ist eigentlich irgendwie ins Finanzministerium versetzt, aber er sieht jetzt, was da los ist und marschiert durch die Vordertür rein und ist die einzige Hoffnung, die die USA noch haben. Und währenddessen sitzt Morgan Freeman als Speaker of the House, der dann zum vorübergehend die Amtsgeschäfte führenden Präsidenten wird, weil der Präsident, ich weiß gar nicht, wo ist denn der Vizepräsident eigentlich?
Der ist auch mit.
Der ist auch mit?
Ja.
Ist er auch erschossen worden?
Nee, der ist mit im Bunker.
Ja, die sind doch alle tot am Ende. Oh, jetzt habe ich es
auch. Oh nein!
Das stimmt ja auch gar nicht, die sind ja nicht alle tot am Ende. Aber
also bitte, es kann doch nicht sein, dass die alle tot sind.
Wo ist der?
Der geht mit im Bunker, ja.
Okay. Aber der fällt halt dann so nicht mehr ist. Weiter auf, ne?
Nee, er ist halt...
Jedenfalls Präsident und Vizepräsident sind beide irgendwie in der Gewalt der Geiselgangster. Und demzufolge muss Morgan Freeman als Speaker of the House den ganzen Laden übernehmen vorübergehend und diese Verhandlungen führen. Der sitzt dann irgendwo in so einem Kommandobunker ein paar Kilometer weg und gibt immer schlaue Kommentare von sich. Und währenddessen ist Gerard Butler in feinster Stirb-langsam-Manier unterwegs durch das mittlerweile ziemlich zerlegte Weiße Haus.
Ja.
Und dezimiert die Terroristen einen nach dem anderen, so wie man sich das denkt.
Ich hätte mir gern gewünscht, dass er im Unterhemd weiterrennt.
Ja, ich hatte auch zwischendurch überlegt, dass eigentlich, wenn man dieser stirbt langsam Narrativ so weiter folgt, dann müsste er irgendwann auch mal so Rückschläge erleiden. Also er müsste angeschossen werden, bluten, er müsste irgendwie mit barfuß durch Glasscherben laufen oder irgendwas dergleichen müsste ihm passieren. Und wie du sagst, dann irgendwann in einem blutigen Unterhemd oder sonst wie rumhängen.
Wieso hat er eigentlich so ein Kampfoutfit an, wenn er auf dem Weg zum Finanzministerium war? Das ist so eine der Fragen, die man sich die ganze Zeit stellt.
Nee, das hat er sich irgendwo...
Das hat er irgendjemand ausgezogen, aber trotzdem.
Ja, das
aber die Stiefel und so. Aber der klaut ihm doch, weißt du?
Ja, weiß ich auch.
Im Finanzministerium wird er doch eher so, nennen wir es mal, Schuhchen angehabt.
Da hat er noch, ja, das stimmt. Da stand er noch so einfach am Fenster und hat diesen Angriffsflug da am Anfang beobachtet. Und dann rennt er durch die halbe Stadt unter Dauerbeschuss.
Ach ja, stimmt.
Und geht dann vorne über den Frontrasen rein ins Weiße Haus, an allen vorbei und zieht seine One-Man-Show ab. Wie fanden wir das?
Ich muss ja sagen, ich mag so Actionfilme.
Aaron Eckhart ist der Präsident.
Oh ja, Aaron Eckhart ist der Präsident, das haben wir völlig vergessen. Two-Face als Präsident.
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber ja.
Ach, das geht aber. Also ich meine, das ich finde eher, dass du...
Ist ja nicht auch ein bisschen... Naja, egal.
Was?
eigentlich ein bisschen jung.
Ja, total.
Ja, wobei er hat auch mittlerweile auch so ein bisschen angegraute Haare und so ein paar Geheimratsecken.
Ich glaube, die haben sie ihm drauf gesprayt, die grauen Haare.
Ich habe mich eigentlich eher gefragt, wieso der Präsident nicht schwarz ist. Was ist das für ein Film? Also ich meine, der spielt doch so jetzt heute. Da hätte man ja auch mal irgendwie, was weiß ich, Terrence Howard besetzen können oder sonst wen.
Naja, es werden ja nicht ab sofort alle Präsidenten schwarz sein. Nein, soweit ich weiß. So, also könnte natürlich
sein, dass... Können die jetzt nicht noch eine Gesetzesänderung machen?
Kommt überhaupt schwarz in dem Film vor?
Ja.
Weil ja, vielleicht Morgan Freeman,
Freeman vielleicht.
Sonst noch irgendjemand? Außer Morgan Freeman spielt
aber
ein
Weißen Haus. Im Weißen Haus ist da eigentlich gar keiner, gell?
Okay, ich entnehme dem, dadurch auf vollkommen, ihr euch auf vollkommen unwesentliche Dinge konzentrieren konntet während des Films,
nee, also,
wird er euch nicht so mitgerissen haben.
Na, sag mal, die ersten 10 Minuten, wo wir das Problem, warum Gerard Butler überhaupt ins Finanzministerium versetzt wird, erklärt kriegen, die ist gähnend langweilig. Das ist so, okay. Das schleppt sich so ein bisschen, bis erklärt ist, warum er jetzt gerade nicht im Secret Service arbeitet, weil es ist einfach nur so ein blödes Vehikel vorne dran geklebt, um irgendwie diese Situation herbeizuführen.
Und eben ein bisschen zu erklären, dass er eben ein gutes Verhältnis eigentlich zum Präsidenten hatte.
Und eigentlich, aber dann doch nicht mehr und so weiter. Genau, und dass er den Sohn ganz gut kennt und so weiter. Und
weil hier Weißes Haus und Böse und den Bunker und der Sohn. Mhm.
Genau.
Du merkst, wo die Spannung herkommt.
Dann kommt dieser Angriff der Nordkoreaner und das ist der packendste Teil des Films, finde ich.
Das ist echt krass.
Wirklich, da gibt's richtig auf die Fresse. Also der Plot hat zwar echt fiese Lücken, weil die machen so Dinge, wo du denkst, das hätte man jetzt wirklich einfach verhindern können, wenn man die USA ist. Aber gut, das passiert dann halt nicht und fertig. Aber der ist actionmäßig so, der lässt dir keine Atempause. Das ist schon so,
ja.
10 Minuten oder 13 Minuten behaupten sie dann später in Plot, dass irgendwie so, sie brauchen mit ihrer Armee 15 Minuten bis hier zum Weißen Haus und wir haben es in 13 eingenommen. Ich weiß nicht, ob es Echtzeit 13 Minuten waren, das würde mich aber nicht wundern.
Keine Ahnung, es war sehr kurzweilig und unterhaltsam.
Und da gibt's wirklich derb aufs Maul. Und danach kommt der Film so
das,
ein bisschen...
Ich fand das auch schön, wie die greifen ja an mit so einem komischen... Transportflugzeug
ja,
erstmal.
Ja, so 130, irgend sowas, ja.
Wie das dann beschossen wird und der die Flares hinten raus, es sieht alles so schick aus.
Ja, man sieht schon, dass das alles CGI ist und nicht das teuerste, aber es ist schon gut gemacht.
Ist schon gut und also so in der Art fand ich, sieht man es eher selten. Das ist eben so sauber, schön ist. Die schießen auch das ganze, das hast du ja gesagt, also die haben irgendwie so komische Kanonen an das Flugzeug montiert und schießen da einfach wild auf alles, was da so in Umkreis von 2 Kilometern ist.
Ja, auf dem Boden, einfach nur
um
Panik zu verbreiten
und Verwirrung zu stiften. Und man kann immer noch so gut sehen, du meinst ja, dass man da irgendwie dann
Wenn
3 Kugeln im Boden sind.
Wenn du zum Beispiel dieses Collateral Murder Video von WikiLeaks geschaut hast, dann siehst du, wie das in Wirklichkeit aussieht, wenn man mit so einer Waffe auf den Boden ballert. Da ist halt innerhalb von kürzester Zeit alles in einer großen Staubwolke geht da verloren. Hier ist natürlich alles, bleibt schön klar, es dampft immer mal so ein bisschen, aber ist dann auch gleich wieder weg, damit wir schön gucken können, wo wir alles sehen können und so.
Wie er durch die Straßen läuft.
Wie er durch die Straßen rennt und unter dem Beschuss einer vollautomatischen Monsterwaffe sich hinter Taxis duckt, was auch total viel hilft, wenn man von sowas beschossen wird, aber egal. Wie auch immer, jedenfalls, diese 10 Minuten von dem Film sind wirklich so atemlos. Das ist wirklich beeindruckend inszeniert, da will man sich in seinem Sitz festkrallen und fragt sich, wie das aufzuhalten ist, und es ist ja nicht aufzuhalten, am Endeffekt ist das Weiße Haus überrannt. Es ist sehr blutig, es ist unnötig brutal an vielen Stellen, also ständig werden irgendwie Leuten Messern in den Kopf gehackt und Kopfschüsse werden verteilt. Das müsste vielleicht nicht ganz so extrem sein, aber...
Es stellt halt die Bösen noch böser dar.
Aber sie bleiben auch völlig gesichtslos. Es gibt nur einen Bösen, der irgendwie einen Namen hat.
Ja.
Alle anderen tragen irgendwie Masken.
Das ist
oder
der aus dem James Bond mit den Diamanten, oder?
Genau. Und alle anderen tragen Masken und sind irgendwie namenlose... Das ist ganz selten, dass mal einer der Typ in der Kommandozentrale, da in dieser komischen Funkzentrale, der hat mal keine Maske auf und für ein paar Sekunden mal tatsächlich ein Gesicht. Ansonsten sind die alle relativ anonyme Schurken, die einfach umgemäht werden von Gerard Butler. Und was unerträglich ist in dem Film, ist diese Patriotismus-Schaufel, die wir da wirklich die ganze Zeit in die Fresse gehauen kriegen.
Wir haben mal kurz überlegt, boah, was wäre denn, wenn wir jedes Mal, wenn eine USA-Fahne ins Bild kommt, einen trinken würden? Wir waren irgendwie nach 15 Szenen, wo 12-mal eine Fahne drin war. Da sind wir wohl betrunken.
Da haben wir kurz überlegt, ob es besser wäre, wenn wir das Spiel umdrehen. Für
jede Szene, wo keine Fahne drin ist,
trinken wir einen. Da wären wir besser davon gekommen für die erste Hälfte des Films. Ja, und dann halt die ganze Zeit so patriotische Rede auch, wenn diese eine Ministerin da weggeschleift wird und man könnte vermuten, dass sie jetzt gleich erschossen wird, die ist auch vorher schon zusammengeschlagen worden und dann wird die da so an den Armen so den Flur entlang und dann hält sie noch so eine patriotische Rede für ihr Land und für den USA und so und du denkst dir wirklich so, die ist fast tot, die Frau, und das ist das Beste, was ihr jetzt noch einfällt, was sie jetzt so reden könnte. Und sowas passiert dauernd. Das ist wirklich anstrengend.
Genau, sie ist patriotisch, anstatt einfach Angst zu haben, was ja dann, glaube ich, ganz normal wäre. So Waffe und Gangster und...
Oh, okay. Ja, und ihr läuft das Blut aus der Nase, weil sie vorher übelst verhauen haben. Also das die ganze Zeit. Die ganze Zeit wird immer... Du hörst in deinem Kopf eigentlich immer irgendwen USA, USA skandieren, genau, in diesem Film. Das ist wirklich anstrengend. Und diese Szene, wenn dann die Fahne oben vom Weißen Haus von diesem Gunship zerschossen, dann so oben dieser dramatische Himmel und dann fällt diese Flagge so langsam zu Boden und du hast so diese Musik, die so, das denkst gleich wird noch irgendwie, ist noch ein Veteranenaufmarsch oder so, das hätte noch gefehlt. Also das ist anstrengend, das ist wirklich anstrengend. Der Ersatzpräsident Morgan Freeman ist so ein bisschen der Relief Point irgendwie, wenn der ins Bild kommt, auch wenn er im Endeffekt nicht so, also ich finde, man hätte ihm mehr Zeit und mehr Szenen zugestehen müssen, aber die paar, die er hat, wenn er da diesen komischen Armeegeneral zusammenfaltet, das waren so die Momente, wo im Kino gejubelt wurde. Hinter uns hat irgendeiner gerufen, Gott hat gesprochen, oder so ähnlich, als Morgan Freeman diesen Kerl aufgehalten hat. Das waren so die Momente.
Welcher Film war das denn, wo er Gott spielt? Das war doch auch irgendwie Bruce Almighty oder sowas.
Ja, Bruce Almighty. Genau.
Sowas. Es wirkt halt dann so. Okay.
Ja, also das ist so ganz, ganz, aber was halt Stück langsam zum Beispiel hat, ist so eine Humorkomponente. Also du siehst an Bruce Willis in Stück langsam immer so ein bisschen dieses, jetzt bin ich hier reingeworfen, das wollte ich alles gar nicht. Und auch wie er dann mit der Sache hadert, und es hat so eine Humorkomponente. Und hier, das ist vollkommen humorfrei. Also Gerard Butler ballert sich da durch und meint das von vorne bis hinten alles total ernst. Und das ich glaube, einmal sagt er irgendwie, ich komme jetzt nicht mehr auf die genaue Sache, aber einmal sagt er irgendwas, was so ein humoristischer Kommentar auf seine Lage ist. Es ist aber auch nur dieses eine einzige Mal und es geht dann unter. Das ist alles so bierernst und ach, ich weiß nicht. Und halt, dieser Patriotismus ist echt so dick aufgetragen, dass es schwer zu vertragen ist. Insofern würde ich sagen, aus meiner Sicht, krachender Actionfilm, den man schon gucken kann, wenn man mal wieder so richtig tief, grundfreie, auf die Fresse Action sehen will und 5,5 Punkte.
Man darf halt nicht
6 vielleicht.
Man darf halt nicht darüber nachdenken, was für ein Unsinn sie da machen. Es gibt ja so ein paar, sag ich mal, bekannte Regeln im...
Oh ja, über diese Abschusscodes reden wir bitte gar nicht. Und über die Befehlsstruktur, die da dahinter steckt.
Genau, Abschusscodes, Befehl.
Ja,
Quatsch.
Wir geben drei Leuten Codes, die auch extra auf diese drei Leute verteilt sind, damit nur, wenn sich alle drei einig sind, das passieren kann. Aber einer kann dem anderen befehlen, den Code rauszugeben. Hallo? Wer konstruiert so ein System? Das ist.
Naja, gut, das eigentlich so unrealistisch ist es gar nicht, weil in Amerika wird ja immer dieses Checks and Balances hochgehalten, aber letztendlich gibt es dann häufig doch Situationen, wo du siehst so, Moment, wie war das mit den Checks and Balances?
Tja.
Ja, und auch es heißt. Und
auch aus technischer Natur ist das System.
Und technisch, da wäre so. Moment, wenn man da jetzt eine Viertelstunde drüber nachgedacht hätte, das darf nicht sein. Wenn das passiert, dann kannst du dir selber extrem schaden. Moment, das. Nein. Und was ich halt da so ärgerlich finde, ist dieses, also dass der Präsident so schwach ist, in der Situation, wo es darum geht, mit Geiselgangstern zu verhandeln. Das ist doch mittlerweile international politisch angesehen so, es wird nicht verhandelt, Punkt. So, es gibt nicht, da ist
auf jeden Schluss. Fall nicht öffentlich.
Ja, ja, nicht öffentlich. Und insbesondere wenn so allgemeine große politische Forderungen sind, so zieh deine Truppen von da ab oder hol die ISS runter oder egal, irgendwas so weltumspannendes. Und da ist halt so, dass halt einer von seinen Mitarbeitern, okay, das ist halt, und da fängt er dann an so, das finde ich halt zu schwach.
Genau.
Und also da hättest du einfach einen starken Präsidenten haben müssen. Gut, dann wäre der Film halt schnell zu Ende gewesen, so. Wir haben drei Abschlusscodes, gib mir den oder ich töte dich. Ja, töte ihn doch. Tuck, ist er tot und damit. Ja, aber dann ist halt so, ist der Film fertig. Dann kann auch Gerard Butler sich da durchkämpfen, aber die andere Seite hat halt nichts mehr. Die hat kein Druckmittel mehr.
Schön ist auch dann die Idee, wir ziehen die 7. Flotte aus dem Südchinesischen Meer ab oder irgend sowas.
Genau, die hat angefangen, sich zurückzuziehen innerhalb von 2 Stunden.
Genau. Die hat jetzt angefangen, sich zurückzuziehen. Was hat in den 2 Stunden, was ist da passiert? Der Flugzeugträger hat auf der Stelle gewählt und ist 150 Meter weit gefahren. So, hä? So, ja, und deshalb ist der Geiselgangster jetzt zufrieden. So, wie lange dauert es, bis sich so eine Flotte aus einem Meer zurückgezogen hat? So eine Woche oder sowas?
Keine Ahnung, ich bin ja nicht marinemäßig so. Aber ja, ein paar Schiff Tage dauert doch eh immer alles länger.
Ja, das ist super.
Okay, hat euch nicht so überzeugt. Nee, Stefan, also, wie viele Punkte gibt es?
Genau, Stefan, was sagt
er? Ich gebe 6,5 Punkte.
6,5 Punkte?
Ja, ich war prächtig unterhalten, wirklich.
What?
Ja, auch
wo kommen denn jetzt die 6,5 Punkte her?
Weil es ein toller Actionfilm war.
Okay.
Und ich habe mich prächtig unterhalten gefühlt. Wow. Auch wenn ich immer wieder saß so, nee, geil sieht das aus. Nee. Also,
das war jetzt so ein klassischer Fall spannend. Von, ihr redet eine Viertelstunde, alles scheiße, und dann gebt ihr 6 oder 6,5 Punkte.
Naja, wie gesagt, es ist halt, die 6 Punkte sind mehr oder weniger für die derbe Action. Also, es ist wirklich so.
Das ist auch später, wenn.
Richtig auf die Fresse.
Ganz offensichtlich wird das Weiße Haus ja dann irgendwann noch wieder befreit werden müssen. Auch das ist schön spannend. Und gut gemacht.
Na gut, werde ich mit Sicherheit niemals anschauen.
Wieso sind eigentlich, als die vorne mit den Browning MGs in den Haupteingang reinfeuern, diese 2 nordkoreanischen LKWs, wieso rennen eigentlich alle Secret Service Leute, so ungefähr 50, freiwillig aus der Haupteingangstür in das Feuer dieser beiden MGs rein? Wo man sich
noch
denkt,
einer so, raus, noch einer raus, noch
so nachdem raus. Die ersten 5 vorne umgefallen sind, muss ich doch, wenn ich hinten in der Reihe bin, denken, das ist vielleicht gar nicht so gut, da jetzt rauszugehen. Aber nein, sie rennen alle da raus, damit Gerard Butler angucken kann, wie sie alle erschossen werden. Und glaube, einmal so laut Nein schreit, wie es Sylvester Stallone nicht schöner hätte machen können.
Nur, dass weiter rausrennen!
Sylvester Stallone wäre in dem Augenblick gerade vor einer Explosion rausgesprungen aus einem offenen Haus oder so. Aber Gerard Butler sitzt einfach nur am Boden, er muss noch viel lernen.
Also wer Bock hat auf Actionfilm und das USA aushalten kann, der schaut sich das gerne an.
Ich hätte echt nicht gewundert, wenn in der Sneak irgendwann die Leute halt angefangen, USA, USA zu skandieren. Da habe ich wirklich drauf gewartet.
Der Film ist halt zu lange her. Der Team America.
Ja, könnte sein.
Das war ja so, als der in der Sneak gelaufen ist, Monate, Jahre danach immer, wenn irgendwas bisschen Patriotisches kam, alle.
Aber der Matt Damon hat sich gehalten.
Der hat sich gehalten. Und der ist auch tatsächlich so ein bisschen
durchgesetzt.
Der ist aber auch so ein bisschen in den Mainstream zurückgesickert. Das machen auch viele Leute, die dann, wenn du sie auf Team America ansprichst, gar nicht wissen, dass es daherkommt.
Ja.
Okay. Letzte Woche waren wir ja nicht in der Sneak.
Oh, jetzt gibt es schon wieder so einen guten Film.
Und hatten demzufolge es verpasst, über Snitch, ein riskanter Deal, mit Dwayne The Rock Johnson reden zu können. Aber unsere Undercover-Reporterin Claudia
hatte am Montag ganz viel Glück und hat diesen wunderbaren Film in der Montagssneak gesehen. Und unser Hörer Alex war auch mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. ja, in diesem Film spielt Dwayne Johnson einen Unternehmer, der so ein Transportunternehmen hat, eben mit so LKWs und so. Und sein Sohn wird gleich am Anfang des Filmes, wird von der Polizei festgenommen wegen eines Drogendelikts und wird in den Knast gesteckt und das heißt dann irgendwie 10 Jahre Knast oder was auch immer. Außer er hilft der Polizei dabei, einen größeren Fisch zu fangen im Drogenhandel. Dumm nur, dass der Sohn, also einfach dafür nicht die Möglichkeiten hat. Er kennt eigentlich niemand Relevantes, den die Polizei nicht sowieso schon hat. Und jetzt ist natürlich für so einen kleinen verweichlichten Jungen im Knast ist nicht so schön. Es wird auch gleich klar, dass es für ihn sehr schwierig dort werden würde. Und dann muss jetzt quasi Dwayne Johnson Drogenkontakte herstellen, um dann einen großen Fisch im Drogenhandel
irgendwie ans Messer zu liefern.
Genau, ans Messer zu liefern. Das wird dann quasi so delegiert an The Rock. Die Frau, die ist irgendwie da, keine Ahnung, was die da ist, die Frau in der Schlüsselposition, juristisch gesehen, in diesem ganzen Humbug-Deal, ist Susan Sarandon, was so ein klassischer Fall von, was macht die in diesem Film ist, wo man wirklich wieder mal traurig darüber wird, was offensichtlich Frauen ab einem gewissen Alter in Hollywood tun müssen, um immer noch einen Job zu bekommen oder so. Also wirklich schlimm. Was Dwayne Johnson hier tun muss, ist natürlich, okay, er ist ja ein ganz aufrechter Typ und sowas und das Nichts lege ihm eigentlich ferner, als mit irgendwelchen zwielichtigen Gestalten da Geschäfte zu machen, aber er muss da halt jetzt irgendwie rein. Und gut, das sehen wir halt, wie das funktioniert. Das Tragische daran ist, wobei der Film das nicht so reflektiert ist, dass The Rock eigentlich jemanden, der früher, also der quasi eine kriminelle Vergangenheit hat, aktiv wieder ins Milieu rein katapultiert, um Zugang zu bekommen. Das ist schon so. Der Film stellt sich da nie die Frage, ist das nicht moralisch eigentlich so? Also das kann man eigentlich überhaupt nicht entschuldigen, was er da tut. Wird dann zwar immer wieder so, ja, aber es ist ja sein Sohn ist ja in dieser schwierigen Situation, dann muss er ja und so. Aber dass er quasi das Leben von jemand anderem zerstört, das wird mal so, das akzeptiert der Film einfach so. Verstehen wir dann ja auch alle so, weil ist ja alles so schlimm und so. Ja, und ansonsten haben wir eben eine Menge extrem hirnlose Action und das, soweit ich weiß, ist der Film ist von jemandem, der ansonsten so Stunt-Experte und sowas ist.
Okay. Sind denn die Stunts entsprechend
cool? Ja, es gibt halt solche, cool. Es gibt halt so große LKW-Umstürz, keine Ahnung, was. Oh mein Gott. Und aber ansonsten ist eigentlich auch ziemlich viel The Rock marschiert irgendwo rein, wo irgendwelche ganz krassen Drogenbosse mit Waffen hantieren und muss dann halt irgendwie versuchen, nicht erschossen zu werden und so, nach Möglichkeit. Oder The Rock geht ins Gefängnis, seinen Sohn besuchen und führt dann irgendeine ganz emotionale Unterhaltung. Und das Schöne an The Rock ist ja, dass er so ein One-Size-Fits-All-Gesicht hat. Also wirklich so, egal welche Emotion er ausdrücken will, er schaut immer so ein bisschen klubschäugig so in die Kamera. Und ja, es ändert sich einfach nicht so viel. Aber das Schöne ist, der Film, also ich weiß nicht, ich glaube, den Macher des Films ist das nicht bewusst geworden, auch nach, weil sie haben immer wieder Großaufnahmen von Dwayne Johnsons Gesicht, so eine ganze Weile so, dann sollst du da auch nicht irgendeine Emotion rauslesen, die du definitiv nicht rauslesen. Das hat auch zum Teil ein bisschen Gelächter produziert im Publikum.
Aber ja. Der Film nimmt sich wirklich ernst.
Ja, er hat schon auch so, also wie das ja heute in Actionfilmen eigentlich fast immer ist, dass er schon auch so die eine oder andere kleine ironische Schwingung ist da schon. Aber prinzipiell, ja, also eigentlich ist es sogar Action und Drama, weil es geht ja darum, wie schlimm es im Gefängnis und
er muss das ja sein. Auch immer. Ich dachte, das sei nur so der Aufhänger, so der arme Sohn ist im Gefängnis und jetzt Action und dann am Schluss, der Sohn ist wieder raus.
Nee, also es ist schon so auch dieses, okay, es ist schlimm im Gefängnis, wenn man da mal drin ist und wie das sein Leben zerstört und wie schlimm das für die Familie ist und wenn man einmal drin war, was macht das mit deinem Leben und so. Also der Film versucht durchaus auch so eine Melodram-Ebene zu haben, wo er aber einfach daran scheitert, dass diese Schauspieler, die das tragen sollen, einfach so schlecht sind. Das geht einfach nicht. Also ist auch lustig, es werden so ein paar andere Leute noch an Land getrieben, die man hier und dort schon mal vor längerer Zeit gesehen hat, wo man sich dann wirklich Sorgen um ihre Karriere macht. Also zum Beispiel Benjamin Bratt ist da irgendwo unterwegs, den man halt so in den 80ern und 90ern öfter mal gesehen hat. Und eben Susan Sarandon und noch so ein paar andere Leute, wo du denkst, fies, dass die jetzt hier auftauchen. Deswegen, also das ist eigentlich so ein klassischer Film, wo man sich nicht erklären kann, was der im Kino macht. Ich meine, dass der irgendwo auf DVD erscheint und dass es da vielleicht irgendeine Fangruppe gibt, die sich das sowieso anschaut, wegen Dwayne Johnson oder eben hirnloser Action an sich. Aber also so diese, also sowas im Kino anzuschauen, ist wirklich so sinnlos. Aber,
okay. Tja. Gut, für die Sneak ging es, ist bei euch auch so Stimmung ein bisschen dann?
Bisschen schon, Reaktion schon, aber der Film ist schon langweilig auch. Also es ist nicht so, also es ist viel Getöse und so, es ist schwer zu schlafen auf jeden Fall, aber er ist eigentlich...
Getöse ist ein schönes Wort.
Aber er ist eigentlich öde. Also ist auch so, das, was ihr jetzt beschrieben habt über Olympus Has Fallen, das ist ja von Antoine Fuqua, nicht wahr? Fuqua. Der ja mit Brooklyn's Finest und Training Day und sowas ja durchaus auch schon Sachen gemacht hat, die muss man nicht mögen, aber eben schon Sachen, die durchaus auch ein bisschen, also die irgendwie einen interessanten Kern haben und so. Und das ist hier bei diesem Film, da ist nix, ja. Das ist wirklich so.
Hat es irgendwas mit dem anderen Snitch-Film zu tun? Nee, gar nicht. Ne? Der war von Guy Ritchie mit den Schweinen und Diamanten.
Heißt er nicht Snatch?
Oder ist Snitch? Verdammt.
Vielleicht liegt's daran, dass
sie nicht miteinander zu tun. Ja, also Snitch ist in diesem Fall ja natürlich, du bist irgendeiner, der halt ein Maulwurf quasi, ein Schnüffler, der da reingeht und versucht irgendwie...
Das ist auch total realistisch. Ich meine, Polizisten werden irgendwie jahrelang ausgebildet, um so Undercover-Geschichten zu machen und jetzt macht hier der LKW-Unternehmer das mal.
Ja, und die haben da auch eine tolle Unterhaltung drüber, wo es eben so, ja, kann ich das quasi für meinen Sohn machen? So, und dann sagt erstmal Susan Sarandon, nee, so funktioniert das leider nicht. Und, und dann aber doch, also ist ja dann doch irgendwie okay. Und dann geht er halt so rein, eben geht so, nimmt an irgendwelchen Meetings mit irgendwelchen Leuten, schwer bewaffneten, verrückten Leuten teil und so. Tja.
Das wäre auch lustig so. Der Stefan geht jetzt in den Knast und Christoph und ich ziehen dann los, besorgen irgendwelche...
Und die Polizei sagt, super, wenn ihr ihn habt, dann sagt uns Bescheid, dann kommen wir und holen ihn.
So. Ja, genau. Und dann, wenn wir ihn haben, dann haben Christoph und ich den Bösewicht gefangen und weil wir den gefangen oder ans Messer geliefert haben, wird Stefan dann freigelassen. Genau. Hä?
Genau. Okay, es gibt da ein paar Schwächen. Es gibt da, ich würde jetzt nicht
also
sagen,
ich denke,
es gibt da Drehbuchschwächen, weil Drehbuch wäre übertrieben. Was
hier stattfindet. Also das war so ein Comicbuch, wo immer so groß Zeichnung von Dwayne Johnson, es war auch nur so dieses
Gesicht.
Rage, nee, als Rage Face, so einfach so, was ist so diese Strichzeichnung, so, diese Internet-Kids wissen, was ich meine.
Ah, ja. Ich denke, es wird nicht ganz für 8 Punkte reichen, oder?
Nein, nicht ganz. Ich denke, 3 tun. Also, und das, obwohl ich eigentlich voller Sympathien für Dwayne Johnson bin. Ich sehe den gar nicht ungern, ehrlich gesagt. Also, damals, und ich meine, es ist schon ein vergleichbares Genre, aber damals so bei Walking Tall oder so, hat mich das alles noch amüsiert, damals nicht. Also hat mich damals noch amüsiert, aber jetzt irgendwie dann 10, 15 Jahre später, ist halt dann irgendwann auch so, denkst du so, okay.
Ja. Yeah.
Das sind Rage Faces, nur mal für euch.
Ah.
So, und so stelle ich mir das vor. Das waren immer so, weißt du, so Comic-Strip-artige Bilder für die einzelnen Szenen.
Also, so viel unterschiedliche Regungen kann aber leider Dwayne Johnson nicht
halt,
darstellen.
Das ist halt immer nur eins. Immer nur
es waren schon unterschiedliche Rage-Faces. Er hat es halt nur nicht.
Oh, ach so,
jetzt
es gibt das ist so wie bei Ben Stiller in Zoolander. Blue Steel, sein neuer Blick und so.
Es sind tatsächlich viel zu viele für...
Ja. Nee, es geht nicht. Ja, es gibt eine Szene, wo er das gleiche Gesicht in Großaufnahme und dann kommt so eine Träne aus dem Augenwinkel. Da haben sie überhaupt nicht irgendwas ins Auge gesprüht oder sowas. Aber ansonsten ist es erstaunlich gleichbleibend. Ja, also muss man nicht gesehen haben, würde ich sagen. Es ist, ich würde sagen, das noch unnötigere... die noch unnötigere Zugabe zu eurem Sneak-Film der Woche...
Okay, zweimal auf die Fresse.
Ja.
Kommen wir mal zu was Feinsinnigerem.
Kommen wir?
Weiß nicht.
Wo sind wir denn jetzt?
Naja, da die Claudia-Show geht weiter.
Ach so, ich habe jetzt Diverses gesehen. Seid ihr schon fertig? Dann mach ich vielleicht erstmal ganz schnell zwei Filme im Telegram-Stil. Erstens, vor langer Zeit Iron Man 3 hatte ich ja auch mal gesehen. Muss ich sagen, fühlte ich mich aber von dem Audiobuch unseres Hörers Manu durchaus ausreichend repräsentiert. Deswegen so viel muss ich da eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich fand auch, dass der Film eigentlich überflüssig und über weite Strecken langweilig und öde ist.
Du hast da doch so einen Dreizeiler, also jetzt intern geschickt. So.
Ja, weiß nicht mehr, ob ich das mal. Also was hervorsticht, ich meine, ich finde den Film nicht besonders ärgerlich, weil einfach Robert Downey Jr. immer sympathisch ist und auch er wieder seine One-Liner hat, die eben ganz cool rüberkommen und so. Und ich finde auch, da scheiden sich die Geister ein bisschen, aber ich finde die Nebenrolle von Ben Kingsley auch lustig. Also die amüsiert mich sehr. Weil es einfach ein bisschen unerwartet ist, wie er in diesem Film auftaucht und keine Ahnung, Mords Charakter, Darsteller und dann irgendwie dort und er bekommt auch ein bisschen was Gutes zu tun und so. Also das finde ich ganz gut. Ich finde einfach im zweiten Teil, also schon im ersten Teil ist einfach unzusammenhängend irgendwelche Erzählschnipsel, die eine Story einfach insgesamt nicht ergeben. Und im zweiten Teil ist es einfach Michael Bay-esk. Also es ist Transformers und nichts anderes. Und das Lustige ist auch, dass Robert Downey Jr. da eigentlich nichts mehr zu tun hat, so, weil das können ja so ungefähr die Roboter unter sich ausmachen. Ja, okay. Also wer sowas sehen will, der sollte bei Transformers vielleicht bleiben und ich brauche keinen Iron Man 4. Also mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
Manu? Außer sie machen es halt irgendwie wieder anders.
Ja, allerdings, ich fand schon, dass der zweite eigentlich auch schon ein bisschen schwach auf der Brust. Ich fand ihn lustig und so, aber jetzt so, dass ich sagen würde, wow, das war so ein Knaller, dass ich einen dritten Teil brauche, war bei mir eigentlich schon da nicht.
Okay.
Und den dritten fand ich jetzt sehr langweilig und vierten würde ich, glaube ich, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, nicht anschauen. Aber ich habe zugegebenermaßen auch das Gwyneth Paltrow-Problem. Die spricht mich einfach überhaupt nicht an. Sie hat sowas Kaltes. Und hier geht's ja auch darum, dass die Beziehung zwischen den beiden sich eben weiterentwickelt hat und so.
Sie spoilert Filme in Interviews.
Und ja, das ist brutal. Also die darf man nicht einladen, wenn man nicht möchte. Aber sie versteht gleichzeitig offensichtlich die Filme, in denen sie mitspielt, auch nicht so richtig, weil sie konnte auch nicht so richtig erklären, was da passiert. Wir reden hier wieder mal über Mark Kermode. Aber Gwyneth Paltrow spricht mich einfach nicht an. Ich finde, von der geht keine Emotion aus eigentlich. Mhm. Und also Film für mich überflüssig.
Ja, okay. So, Manu, und die Claudia hat das im ersten Take hingekriegt.
zweiter Film im Telegram-Stil, wo ich nicht weiß, ob ich das, als ich den früher besprochen habe, nur irgendwie nicht vertaggt habe oder vielleicht doch nie drüber geredet habe und es mir nur einbildete, ist natürlich Tribute von Panem. Wollte ich nur sagen, glaubt dem Stefan nichts. Er weiß nicht, wovon er spricht.
Du hast da schon mal drüber geredet und ich habe es auch noch mal auf der Seite gesucht. Wir haben echt, glaube ich, vergessen, es zu taggen.
Ja, also ich habe auf jeden Fall lange über das Buch geredet. Habe ich vielleicht nicht über den Film im Podcast geredet? Ja,
selbst wenn du lange über das Buch geredet hast, hätten wir es vertaggen sollen.
Aber das haben wir vertaggt. Also das Buch habe ich gefunden. Das habe ich unter Hunger Games gefunden. Aber egal.
Ah, okay.
Jedenfalls, sollte ich über den Film nicht geredet haben, ich finde nicht, dass es ein, wo ich nicht sicher bin, ist, dass es ein für sich alleinstehend fantastischer Film ist. Das würde ich nicht sagen. Meine Empfindung war, dass es eine sehr gute Illustration zum Buch ist in gewisser Weise. Und ich habe mich damals auch schon gefragt, wie stark jetzt jemand, der nur den Film sieht, sagen würde, finde ich toll. Allerdings muss ich sagen, ich habe inzwischen auch einige Leute getroffen, die den Film gesehen haben, ihn toll fanden und dann das Buch gelesen haben oder so. Ich würde aber selbst nicht sagen wollen, ob der einem vergleichbar gut gefallen muss. Ich fand vor allen Dingen, dass es eine sehr adäquate Umsetzung schon des Buches ist.
Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört oder gelesen, eben so, das Buch ist toll und der Film ist eine super Umsetzung vom Buch. Entweder hast du das im Podcast gesagt oder...
Ich glaube, einer von unseren Hörern hat es auch in den Kommentaren geschrieben.
Bolein in seinem Blog auch, der total begeistert ist.
Also ich finde halt, das ist schon, wenn man das so formuliert, ein bisschen ein Problem ist das schon, finde ich auf jeden Fall. Weil der Film sollte natürlich für sich alleine funktionieren und das habe ich das Gefühl, kann ich einfach nicht beurteilen. Also, weil für mich...
Das war mein Problem.
Deswegen. Also für mich ist schon so, dass ich eben den Film so ein bisschen als... sozusagen Appendix des Buches hier empfinde. Was natürlich ein bisschen schon eine Kritik am Film auch ist, würde ich sagen. Aber dass er bei dir so schlecht wegkommt, hat mich trotzdem etwas schockiert. Also da, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ja, okay.
Ja.
Also wen das interessiert, falls ich es nicht irgendwo schon kundgetan habe, wen das interessiert, wie ich zum Buch stehe, das kann man nachhören auf jeden Fall in einer früheren Folge. Und wie gesagt, den Film empfinde ich als sehr adäquate Umsetzung. Ich finde ihn auch spannend und so. Aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob er so als alleinstehendes Werk sehr gut ist. Gut finde ich ihn trotzdem, spannend und so. Aber ja.
Unser Hörer Björn war das auch in den Kommentaren.
Ja, okay.
Der da. Dass du zu hart daran gegangen
bist. Ja, das sehe ich auch so. Also finde ich auch. Man hört deine Rezension auch so an. Du hast einfach so früh die Geduld verloren, dass du sagst, es interessiert dich, wie blöd. So, finde ich doof.
Sie haben mich halt nirgendwo richtig abgeholt. Vielleicht hätte ich auch vorher mich noch intensiver einlesen müssen, aber wenn ich einen Film schaue, dann schaue ich einen Film.
Also eine Sache, die vom Buch in den Film übertragen ist, ein Problem, was sich dort repliziert oder auch als Problem sieht, ist eben vielleicht individuell, ist, dass dieser erste Teil, bevor die Hunger Games anfangen, ist auch im Buch, nimmt sehr viel Platz ein. Und im Film, also zumindest wenn man das Buch nicht gelesen hat und nicht diesen ganzen Hintergrund mit eben der Gesellschaft und so weiter so entwickelt bekommen hat, finde ich auch, dass ich so ein bisschen das Gefühl einstellt, so, oh, wann geht's denn richtig los? Weil man hat ja das Gefühl, dass die Hunger Games sollten eben die Hunger Games sein und nicht eben vorher eine Dreiviertelstunde, ja, dann laufen die da so ein bisschen rum und keine wird gezogen und was auch immer und so. Da kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht ein bisschen die Geduld verlieren kann. Und also das ist entspricht dem Buch. Das ist im Buch schon auch so. Und im Buch finde ich auch, ist das eigentlich auch nur fast, funktioniert das im Gesamtbild der drei Bücher miteinander, ja? Dass du eben sagst so, okay, aber diesen ganzen Background brauche ich, um eben diese Gesellschaft so entwickeln zu können. Aber, ja. Also, und das Problem ist eben, also was der Film ja ein bisschen anders macht als das Buch ist, oder das ist wieder mein Lieblingsthema, ist die Frage, was passiert mit dem Erzähler? Das Buch hat ja einen Ich-Erzähler, also sie. Das heißt, sobald sie in den Hunger Games ist, haben wir keinerlei Außenperspektive mehr und sind nicht mehr in der Lage, quasi irgendeine Art von Kontext zu liefern. Der Film macht das auch sehr vorsichtig, also aber er macht das doch ein bisschen. Also er gibt uns doch ein bisschen mehr als ihre Perspektive. Und aber in dem Moment, wo Susan Collins entschieden hat, das wird eine Ich-Erzählung sein, musste quasi bei ihr eine ganze Menge Ballast vor den Spielen stattfinden, eben, damit wir überhaupt verstehen, in was für einer Situation wir uns hier befinden und so. Ja.
Ja. Die Diskussion, die wir in den Kommentaren hatten, war unter der Folge 285, falls das jemand nochmal nachlesen möchte.
Okay, also ich würde in den Film 7 Punkte geben. Ja, also es waren die zwei. Gut, ich habe noch diverse andere Filme. Wo wollen wir denn zuerst hin? Wollen wir jetzt erst zu Gatsby oder soll ich erst noch Love is All You Need machen?
Mach doch erstmal den Gatsby. Okay. Das interessiert doch wahrscheinlich mehr Leute. Und falls sie dann irgendwann jetzt doch einschlafen, weil das einfach alles viel zu lange dauert, was wir hier machen, dann...
Ja, aber ich möchte ja, dass sie Love is All You Need noch anschauen.
Ach so.
Nein, aber heben wir uns das für den Schluss auf.
Okay.
Also
ich mache Kapitelmarken.
Okay.
Wie die Hörer vielleicht gemerkt haben, seit 4 Folgen habe ich mir mal die Mühe gemacht, MP3 Kapitelmarken reinzukleben. Da könnt ihr springen.
Finde ich sehr gut. Also The Great Gatsby habe ich ja auch heiß erwartet und schon vor Monaten mir selbst den Trailer immer wieder vorgespielt und so habe ich sehr gefreut. Ich habe ihn in 2D auch gesehen, allerdings weil es lustigerweise hier im Kino die Wahl gab zwischen Originalversion 2D oder 3D synchronisiert.
Ah.
Das ist kurios eigentlich.
Ich wollte nämlich auch unbedingt in 2D und für mich war nicht klar ersichtlich, dass hier in Frankfurt der englische 2D ist. Sonst hätte ich auch das Original angeguckt. Aber so, ist es 2D, ist 3D? Nee.
Aber ganz ehrlich gesagt, entsprach das eigentlich auch meinen Wünschen, weil ich hatte auch so das Gefühl, ich brauche das nicht in 3D, gerade bei so einem Stoff und sowas. Also es ist so, ich gehöre auch zu den Leuten, die irgendwie mit dem Fach zu tun haben und darüber hinausgehend, die dieses Buch lieben. Und zwar, also ich halte dieses Buch für eins der perfektesten des 20. Jahrhunderts.
Das heißt, du hast es schon mehr als
14 Mal viele Mal gelesen. Ist ja auch ein kurzes Buch, also ist jetzt nicht so eine Leistung. Aber
was heißt kurzes Buch?
130 Seiten oder sowas. Also es ist ein schmaler Band. Das Buch ausmacht, ist, dass es eine unheimliche Einfachheit hat sprachlich und in der Beschreibung. Es ist nicht wahnsinnig ausgeschmückt und keine Ahnung. Es wird sehr klug beobachtet und die Erzählerfigur Nick Carraway ist sehr wichtig dafür, wie das betrachtet wird. Weil er nämlich nicht so richtig zu diesem Party-Crowd gehört und auch Gatsby gegenüber so eine ambivalente Haltung hat. Er ist fasziniert, aber er mag ihn auch nicht so richtig. Bis zum Schluss kann er sich eigentlich nicht so richtig entscheiden, was er denn von dem hält. Und was auch sehr wichtig fürs Buch ist, ist, dass wir dem Gatsby einfach überhaupt nicht in die Karten schauen können. Ja, wir wissen nicht so richtig, wir können mutmaßen darüber, was Gatsbys Motivation wirklich im Einzelnen ist. Caraway mutmaßt darüber. Wir wissen über Gatsbys Hintergrundgeschichte ganz wenig, also viel weniger als im Film. So ausbuchstabiert bekommen wir das da nicht. Und es vieles so Hörensagen eben. Das ist sehr wichtig für das Buch. Ein Problem, was der, ich weiß nicht, von 1974 oder sowas, der Robert Redford-Film hat, ist, dass der eben das versucht, genau so zu machen. Also nämlich, dass wir zum ganz wenig nur zusätzliche Informationen erhalten und eben diese Gatsby-Perspektive uns vollkommen vorenthalten wird und so. Ich finde, an dem Film sieht man aber, dass das für einen Film ein Problem ist. Also dass eben im Film dadurch, dass alles so ein bisschen statisch ist, du nicht so richtig einen emotionalen Zugang bekommst und sowas. Also ich finde diesen Redford-Film schon interessant, aber auch nicht richtig, also nicht so, dass er mich so vom Hocker reißen würde wie das Buch. Also der ist so, auf jeden Fall so, dass man denkt, da könnte es sich lohnen, nochmal eine neue Verfilmung zu machen, die eben das nochmal anders versucht. Mhm. Was jetzt Lerman für mich auf jeden Fall macht, also ich finde ganz offensichtlich, das hast du auch schon beschrieben, dass er da quasi seine eigene Handschrift dem aufsetzt und das sieht einfach
sieht
aus wie eine Lerman-Inszenierung.
Ja.
Was Tolles, und das kann er einfach, also Lerman ist einfach ein Meister des Exzesses, bei ihm ist, er versteht einfach überladene Bilder zu choreografieren, was ja nicht jeder kann. Also nur weil du irgendwie viel Glitter ins Bild schickst, heißt es ja nicht, dass es dann irgendwie ein tolles Erlebnis ist, und das kann Lerman einfach. Allerdings für mich ist das gleichzeitig auch ein Problem, weil ich finde, dass, also erstens mal finde ich ein bisschen ein Problem, dass Lerman sich für mich hier zu stark an seinen vorherigen Filmen bedient. Also zum Beispiel, wenn sie da eben durch dieses Zwischenland fahren, zwischen eben East Egg und West Egg und der Stadt eben, dieses Land of Ashes, das fühlt sich an, als wäre man in Moulin Rouge. Und zwar vollkommen ohne Abstriche. Also total.
Das ist krass,
es gibt immer wieder Szenen so im Film, wo du das Gefühl hast, so Moulin Rouge, Romeo und Juliet. Also irgendwie sind wir so ein bisschen so... für mich hat der Film dann eigentlich keine eigene Handschrift. Und das Zweite, was ich fast noch schwerwiegender finde, ist, nur weil viele von oder fast alle von Lermans Filmen ähnlich exzessiv ausgestattet sind, heißt es ja nicht, dass jeder von denen, in jedem von diesen Filmen der Exzess das gleiche bedeutet. Ich finde, dass der Exzess jedes Mal einen anderen Stellenwert hat. Und bei Romeo und Juliet ist es halt so, die ganze Inszenierung ist ja, um quasi dem Shakespeare-Text so ein bisschen so eine Punk-Attitüde zu verleihen. In Moulin Rouge ist ganz klar, dass es hier darum geht, den Rausch der Bohème nachzuvollziehen und so weiter. Den Rausch und den Schmerz der Bohème. Und hier ist mein Problem, dass er uns zwar einerseits diese Party und sowas zeigen wollen, andererseits ist aber Gatsby ist eigentlich emotional ist er distanziert von diesem Party. Das bedeutet ihm nichts. Was ja auch im Film durchaus rüberkommt. In dem Moment, wo er das Gefühl hat, Daisy mag das nicht, sagt er so, brauchen wir nicht und sowas. Deswegen, meiner Meinung nach, ist ein Problem, dass dieser ganze Exzess eigentlich was ist, was inhaltsleer ist und für die Bedeutung des Buches und auch des Filmes im Ganzen keinen Stellenwert hat. Es ist einfach Party-Szenen, die eben wahnsinnig explosiv sind, die aber keinen Bedeutungsgehalt für mich tragen oder keinen emotionalen Gehalt. Für mich kommt auch nichts rüber. Du hast gesagt, dass dich das total begeistert und mitgenommen, was auch immer und so hat. Also ich fand es sehr schön anzusehen, aber ich kann nicht sagen, dass es für mich irgendeinen emotionalen Gehalt transportiert. Es ist halt schön anzusehen und wild und Party und sowas. Aber anders als bei Moulin Rouge, wo ich so das Gefühl hatte, als ich rauskam, erstens, ich muss sofort den Soundtrack kaufen. Ich möchte es immer wieder hören. Mir kommen die Tränen, wenn ich bestimmte Lieder, wo ich die Lieder im Original so zum Teil sogar hasse. Das ist bei mir hier überhaupt nicht. Was für mich auch an dem Jay-Z Soundtrack liegt, vieles ist mir dazu beliebig. Dieses ein Amy Winehouse-Song so ein bisschen auf 20er trimmt, naja, ist halt auf 20er getrimmt. Oder dass Beyoncé dann irgendwo noch mal ein bisschen rumdudelt, aber auch so auf 20er getrimmt. Und alles ist halt so ein fetter Beat drunter. Das ist alles gut gemacht, hochprofessionell gemacht, aber für mich ist das ein bisschen inhaltsleer. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ja im Sinn der Sache, weil in gewisser Weise so zeigt der Film oder das Buch ja auch, dass diese Party, dieses Party-Crowd total eine total leere Veranstaltung ist und eigentlich nichts bedeutet und kein Glück gibt und so weiter. Aber mein Problem ist dann schon, wenn er das zeigt, warum ist dann so viel Gewicht auf der Inszenierung? Also dann, das ist für mich ehrlich gesagt nicht schlüssig. Ich finde den Soundtrack, der Soundtrack hat mich ehrlich gesagt fast ein bisschen gelangweilt, so gedudelt dann halt irgendwann doch. Also eine Ausnahme würde ich sagen, ist das die Jack White Version von dem U2-Lied Love is Blindness oder so. Da finde ich, Jack White kann sowas einfach. Das ist mit das einzige Lied, was ein bisschen spannungsgeladen ist, wo ein bisschen emotional ein bisschen was passiert. Also für mich ist es so ein bisschen großer Aufwand, aber für mich kommt da nicht genug rüber.
Findest du, dass dieser Film, diese Verfilmung dem Buch gerecht wird, wie du es siehst?
Nee, das auf keinen Fall. Aber das ist noch nicht so das große Problem, würde ich sagen. Also ich lese das Buch anders auf jeden Fall. Das würde ich aber sagen, das würde ich dem Film gar nicht vorwerfen. Also der ist halt eine eigenständige Lesart. Allerdings, für mich ist es so, dass ein Großteil des dramaturgischen Gewichtes nicht dort liegt, wie Baz Luhrmann das Buch liest. Ein Großteil des dramaturgischen Gewichtes liegt bei den Party-Szenen und beim Exzess, den er eben gerne inszeniert. Was er kann, total. Aber auch Baz Luhrmann liest ja Gatsby auf eine bestimmte Figur. Und meiner Meinung nach dient der Exzess nicht im Wesentlichen das zu transportieren, wie Luhrmann Gatsby liest. Wobei man dann gleichzeitig sagen, ich finde auf jeden Fall, dass das Casting hervorragend ist. Ich finde die Schauspieler wirklich gut. Ich finde auch, wie du, Leonardo DiCaprio, einen sehr guten Gatsby. Ich finde auch Carey Mulligan eine sehr gute Daisy und Joel Edgerton als Tom Buchanan ist auch gut. Ich finde übrigens auch Tobey Maguire sehr gut, weil die Nick Carraway-Figur keine eigene, also ist, der ist nicht charismatisch, sondern der hat sowas Zögerndes, er gerät da so rein, er versteht das auch alles nicht so ganz. Ich finde das überhaupt nicht schlecht. Diesen Erzählrahmen, den finde ich schlecht, ehrlich gesagt. Der kommt ja im Buch auch überhaupt nicht vor, dass er dann irgendwie in, was ist das, irgendwie so eine Therapieeinrichtung oder sowas ist. Und dann, dass halt im Prinzip erzählt wird, wie er durch Gatsby irgendwie dann die Geschichte erzählt, sich selbst findet oder was auch immer so. Oh.
Also, das im Buch, ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, kommt sowas gar nicht vor. Nein. Also der ist, gut, wir können jetzt nicht darüber reden, wie das endet, aber es ist nicht so, dass er dann irgendwie Probleme hat, die irgendwie gelöst werden müssen oder sonst irgendwas.
Nein, also das Buch ist so, dass es fängt ja an mit diesem Satz, oh Gott, den müsste man eigentlich auswendig können. Also irgendwie ist der erste Satz ist ja irgendwie in my younger, more vulnerable years, irgendwie my father gave me a piece of advice that I've been turning over in my mind ever since. Und da geht's eben so los, dass Nick Carraway eben erklärt, okay, das war diese Zeit und irgendwie hat er in dieser Zeit was gelernt oder die hat was mit ihm gemacht und so. Und dann fängt er eben an zu schildern, auch die Partyszenen und so. Das ist wirklich im Film, muss man auch sagen, kommt sehr ähnlich. Und das Interessante dann aber im Prinzip ist am Ende des Buches, wie er am Ende, was er aus der Figur des Gatsbys rauszieht, was sie für ihn bedeutet und was er in ihr sieht. Das ist die Faszination des Buches. Und was er dann macht oder ob er, das interessiert doch nicht. Mein Gott, das Buch heißt The Great Gatsby. Was interessiert uns, ob was dann Nick Carraway, ob er eine Therapieeinrichtung ist oder sowas. Also es ist wirklich so, finde ich, geht vollkommen am Kern des Buchs vorbei. Also die Faszination des Buches ist diese unbeschreibliche Persönlichkeit, die eben so ja, die für Carraway so schwer zu greifen ist und wie wir auch bis zum Schluss so schwer zu verstehen letztendlich. Also ja.
Deswegen, okay. Wenn ich jetzt mich mit diesem Thema intensiver befassen möchte, ist natürlich sinnvoll erstmal das Buch zu lesen, denke ich, aus deiner Beschreibung. Und soll ich dann 74 oder 2013 gucken?
Beide, würde ich sagen. Also für mich zeigt das ganz einfach, dass die 74er-Version und jetzt die Version sind im Prinzip, zeigen in gewisser Weise den Kampf, sich ein Buch zu nähern, was ein absoluter Klassiker ist, was von vielen Leuten eben so geschätzt und geliebt wird und sicher auch von denen, die jetzt hier diesen Film gemacht haben, aber von Baz Luhrmann selbst. Und aber wie schwierig es eben sein kann, sich so einem Buch zu nähern. Man kann natürlich jetzt sagen, also das bin ich, ich sag ja auch immer so, okay, ein Film darf auch was ganz Eigenes machen. Ich finde aber nicht, dass dieser Film was ganz Eigenes macht, außer dem visuellen Exzess. Der Film will eigentlich schon dieses Gatsby-Mysterium angreifen, aber für mich bleibt er dazu flach. Also ich würde einfach sagen, okay, 74, wie jetzt auch der, wieder ein neuer Versuch, ein interessanter Versuch mit viel Einsatz und natürlich auch den Möglichkeiten, die es 74 einfach nicht gab. Ich finde das irgendwie toll. Also ich stehe dem Film überhaupt nicht negativ gegenüber. Aber den ultimativen Gatsby, den hatten wir noch nicht. Da, den sehen wir vielleicht in 20 Jahren oder mal schauen.
Vielleicht auch nie. Also vielleicht ist es ja wirklich nicht möglich, den Gatsby so zu zeigen, wie er geschrieben ist.
Also das Interessante hieran, finde ich, ist, dass sich daran zeigt, dass es wird ja häufiger über Bücher gesagt, dass sie unverfilmbar sind und so. Meistens wird es über Bücher gesagt, wo halt sehr absurde Dinge passieren oder irgendwelche fantastischen Gestalten auftreten oder die einfach sehr breit angelegt sind und so. Das finde ich vollkommen falsch. Also, weil, warum sollte man das nicht verfilmen können? Man muss halt ein bisschen kürzen, das muss man immer, oder man muss halt wie Peter Jackson 3 Filme draus machen oder 5 oder 10, was weiß ich nicht. Aber, oder genauso wurde auch jetzt, als dann Life of Pi eben so gefeiert wurde, wurde gesagt, das für unverfilmbar gehaltene Buch, ich verstehe überhaupt nicht warum. Also, okay, ist natürlich schwierig, man braucht einen Tiger, der irgendwie das tut, was möchte. Okay, aber in dem Moment, wo du das halt mal halbwegs animieren kannst, warum sollte das unverfilmbar sein? Ja, dass klar. Am Schluss ein guter Film draus wurde, ist schön, aber ich sehe überhaupt nicht, inwiefern Life of Pi unverfilmbar ist. Hier bei The Great Gatsby zeigt sich, dass das ein sehr, sehr schwierig zu verfilmendes Buch ist, weil eben leicht die ganze Aufmerksamkeit zur Party und der Ausgestaltung geht. Interessanterweise hat ja auch Robert Redford, der ist ja auch so, wenn er heute über den Film spricht, ist er so ein bisschen, na sagen wir, vorsichtig. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er sagt, das ist ein für alle Mal haben wir den Gatsby im Kasten. Und er sagt eben, ja, wir haben damals sehr drauf geachtet, eben zum Beispiel die Ausstattung und dass das alles so eben originalgetreu nachmachen und so. Aber ja, das ist eben nicht der Kern. Was Gatsby zu so einer unglaublich faszinierenden Geschichte macht, ist nicht die Ausgestaltung. Ist auch nicht, dass es poppigerweise in den Roaring Twenties stattfindet oder dass halt viele Partyszenen davon. Das ist nicht der Kern. Und ich finde es ja schön, dann kann sich die Filmindustrie weiter daran abarbeiten. Also ich mochte diesen Film, ich möchte ihn gar nicht schlecht reden.
Vielleicht muss man mal so eine minimalistische Version davon machen. Irgendwie. Ach,
schwierig.
Lars von Trier mit gemalten Gebäuden oder
Das wäre, also, okay. Also Lars von Trier, Gatsby würde ich auf jeden Fall auch anschauen. Aber ja, schwierig.
Eben um eben mal eine ganz andere Perspektive. Also eben im übertragenen Sinne einfach nur, dass sich irgendjemand eine Auflage macht, um eben nicht in diesem Party Farben und Ausstattung und so sich zu ergehen, sondern eben davon weg, sondern es geht um was anderes. Es geht um das Tiefere, es geht um das Mehr, was dieses Buch noch alles mit vermitteln kann, das eben mal zu zeigen.
Aber und ich hatte eben, nachdem ich das Buch wieder gelesen hatte, kurz vor dem Film, bevor ich den Film gesehen habe ich nochmal den Trailer gesehen. Da sind mir beim Trailer die Tränen gekommen, weil ich so beim Trailer das Gefühl hatte, so ich erspüre das, was das Faszinierende an dem Buch ist. Und dann im Film war es so ein bisschen, also Mark Kermode hat ja auch in seiner, du hast ja seine Kritik schon mal erwähnt, das ist nicht ganz so positiv, obwohl auch nicht so negativ eigentlich, aber eben auch nicht so ganz so total überzeugt. Und er hat ja irgendwo gesagt, dass es ein bisschen, dass es halt so, er sagt cranked up, also es ist alles so,
auch
so
ein, alles an.
Genau, es schreit einen so an und das ist schon auch so, also es ist eben der Film, ja, also der kommt halt mit voller Wucht und du wirst in einem Fahrt und es reicht auch nicht aus, dass sie da irgendwie eine ganz normale Autofahrt, nein, es ist dann so eine Verfolgungsjagd, wah, ist eben so und das ist schon auch, also das ist eigenartig, wenn du das Buch dazu im Vergleich liest, also der nächste so was ich nicht schlimm finde, ehrlich gesagt. Also ich gebe 7,5 Punkte. Ich mag den Film, aber ich liebe ihn nicht und ich finde, Baz Luhrmann hat bessere gemacht. Also Ich warte gespannt auf seinen nächsten. Allerdings, ich bin ja eine von den wenigen, die ich kenne, die Baz Luhrmann selbst bei Australia nicht verlassen haben. Den mochte ich auch. Ja, also interessant. Ein ehrenwerter Versuch, würde ich sagen. Und ein gutes Stück Unterhaltungskino schon. Aber der Kern des Gatsby ist für mich nicht drin.
Der Kern des Gatsby. Sehr schön.
Obwohl Leonardo DiCaprio wirklich ein guter Gatsby ist.
Das schon. Aber
Leo wird schon
wieso,
immer besser, ne?
Wieso sah denn die ganze Zeit aus, als sei der, also das Make-up und da war doch irgendwas kaputt?
Ja.
Bei Leonardo, der sah wirklich so wie jemand aussieht, der zum dritten Mal Selbstbräuner benutzt. Total schrecklich im Gesicht, so braun, am Kinn total fleckig und der Hals schon wieder weiß.
Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Da war ich zu überwältigt.
Da war ich so.
Vielleicht war das abrockelnde 3D.
So. Ich hab so einen kurzen Ausschnitt in irgendeiner Sendung, weiß gerade nicht mehr, wo die ganzen Schauspieler so rumtingeln und immer so Ausschnitte mitbringen in diese Talkshows, gesehen. Und das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass ich dachte, das sieht alles nach Greenscreen aus. So die Hintergründe, es war irgendwie so ein Schrottplatz oder sowas. Ich stand da irgendwie so vor der Tür und haben irgendwie diskutiert und ich dachte nur, im Vordergrund alles hellbraune Anzüge, im Hintergrund alles fast schwarz-weiß.
Ja.
Sieht alles sehr gewollt Greenscreen aus.
Das macht überhaupt nichts. Also okay. das was ja schon ein Funktionsprinzip von Baz Luhrmanns Inszenierung ist eben diese ultimative Künstlichkeit.
Okay.
Und das ist auch so, das ist wahnsinnig künstlich. Es gibt da keinerlei Realismusanspruch bei den Bildern und so. Und das macht überhaupt nichts. Das gehört zum irgendwie zu seiner visuellen Vision, würde ich sagen. Deswegen, das würde ich dem Film überhaupt nicht vorwerfen. Es ist so ein bisschen, und das ist ja auch das, du hattest ja gesagt, auch in deiner Besprechung, dass ein bisschen wie Bühne oder Kulisse oder sowas auch ist.
Fand ich, ja.
Und da hat ja dann der Christoph gefragt, ob es wie in Anna Karenina ist. So natürlich nicht, das wird nicht so inszeniert, aber es ist schon so, dass wir immer das Gefühl haben, wir sind hier im Baz Luhrmann-Universum. Und deswegen ist aber auch diese Übergangslosigkeit zu Moulin Rouge und so zum Teil dann da. Also ich finde wirklich, wenn sie da eben durch dieses Ödland sind, das ist so wie das Paris in Moulin Rouge. Aber wirklich genauso. Dich würde nicht wundern, wenn dann jetzt auch gleich einer mit irgendwie so einem Akkordeon durchs Bild fällt und Absinth trinkend um die Ecke fällt. Also es ist wirklich so, ja. Und das kann man finden, weiß nicht, vielleicht kann man das auch ganz toll finden, gerade das, dass man sagt, ist das nicht toll, dass seine Filme irgendwie in einem eigenen Universum stattfinden, was so eine stilisierte Künstlichkeit eben bieten. Ich finde, ein bisschen darf ein Film doch auch eine eigenständige Sprache sprechen.
Der Stefan hat das Gatsby-Buch schon auf Amazon offen. Hast du schon auf die Stellen geklickt?
Nee, noch nicht.
Ja, das
auf meinem Kindle ist es drauf, aber ich habe noch nicht angefangen.
Ja, ich schick's auch noch.
Da ist es allerdings auch schon seit ungefähr einem Jahr oder so und warte also, darauf, also dass ich es anklicke.
Also was auf jeden Fall so ist, ist, dass ich nach dem Film sofort wieder Lust hatte, das Buch zu lesen, obwohl ich es gerade erst vor 3 Monaten oder sowas zuletzt gelesen habe, dachte ich mir so, jetzt muss ich das Buch wieder lesen. Das ist schon ein tolles Buch. Es gibt so. Und was man ja auch merkt an dem Film ist, Baz Luhrmann hatte dann so Momente, wo er sagt so, oh, aber hier brauche ich einfach, also da habe ich keine andere Art, mit dem Buch umzugehen, als dass ich einfach die Wörter, so wie sie im Buch vorkommen, eben verwende und auch auf dem Bildschirm banne. Und das ist einfach so. Das ist so, es gibt, also ein Professor hat mal gesagt, über was anderes hat er gesagt, dass die quotable quotes nur so von den Seiten perlen. Und das ist da auch so, also wirklich so, so gut. Okay.
Gut.
Lest Great Gatsby, bitte.
Machen wir.
Und dann schreibt in die Kommentare, dass ihr es nicht so gut fand.
Dann passiert was?
Dann
explodiert Claudia
in den Kommentaren. Also,
und dann werden die Kommentare einfach gelöscht.
Also Vergleichbares habe ich durchaus auch schon von Studenten gehört über Bücher, wo ich und die Literaturgeschichte der Meinung sind, dass die über jeden Zweifel erhaben sind. Und trotzdem gibt es dann Studenten, die sagen so, ich
fand's. Du und die Literaturgeschichte, ihr seid ja so.
Nein, nicht immer, muss man sagen. Ach, es gibt so Dinge, die in der Literaturgeschichte im Kanon festgeschrieben sind, die ich nicht besonders schätze. Aber in diesem Fall sind die Literaturgeschichte und ich voll auf einer Linie.
Da haben das dann deine Professoren von dir gehört und sich das Gleiche gedacht wie du, wenn es von anderen...
Nee, aber es ist ja einfach so, also das, was wir in der Literaturwissenschaft eben quasi als eine unserer Kernarbeiten, eigentlich Kernaufgaben ansehen, ist ja quasi den Kanon immer wieder neu zu bestätigen oder ihn auch umzuschreiben. Also das heißt, indem du quasi an der Uni zum Beispiel deinen Studenten immer wieder das Buch in die Hand gibst und sagst, das lesen wir jetzt oder da schreibt ihr was drüber und so, nimmst du ja aktiv daran teil, dass auch die nächste Generation noch der Meinung ist, dass The Great Gatsby ein Buch ist, was man gelesen haben muss. Es gibt ja einfach keine Naturgesetze, die besagen, dass Great Gatsby das fantastischste Buch der Welt ist. Aber wenn eben über einen langen Zeitraum immer wieder Literaturwissenschaftler und andere Multiplikatoren der Meinung sind, dass das so ist, dann...
Filmpodcaster.
Zum Beispiel. Dann, oder Regisseure. Nee, ich meine, Regisseure nehmen da eben inzwischen eine wichtige Rolle ein, indem sie eben bestimmte Bücher immer wieder neu interpretieren.
Ja.
Ja. So, ich habe noch einen. Oder habt ihr noch was anderes?
Ich kann nicht mehr.
Ich konnte überlegen, ob ich am Kanon der Filme teilnehmen soll und einfach jetzt nochmal Hotshots besprechen soll. Also nur, weil ich der Meinung bin, dass man...
Du hast Hotshots noch nie besprochen.
Das stimmt.
Du erzählst immer nur, Hotshots, meine Lieblingstrilogie und zack.
Ja.
Ja. Ja.
Nein, dann erklär uns doch mal, warum Liebe alles ist, was wir brauchen können.
Also ich habe, ich habe den Film Love is All You Need, der bei uns eigentlich schon so vor einem halben Jahr etwa angelaufen ist und inzwischen quasi aus den Kinos schon wieder raus ist, aber jetzt international zum Teil erst kommt, weshalb er eben jetzt auch hier und dort wieder besprochen wird, was für mich der Anlass war, ihn mir dann doch noch anzuschauen. Und zwar ist es eigentlich ein dänischer Film, der, und zwar von der inzwischen ja bekannten Susanne Bier, die in den letzten Jahren ja immer wieder es schafft, mit verschiedenen Filmen Oscar nominiert zu sein und ja, also relativ viel in Erscheinung. Moment, 2010 auch den Oscar gewonnen für In einer besseren Welt, also den Auslands-Oscar, wenn man so nennen will. Hat auch, also ist eine Dänin, hat auch viel mit Mads Mikkelsen natürlich gearbeitet, deswegen schaue ich mir ihre Filme
an. Ach so!
In diesem Fall ist es so, dass dieser etwas eigenartige Titel, Love is All You Need, im dänischen Original heißt ja sowas wie die kahle Friseurin. Das heißt ja nicht mehr Söse, gell? Die kahle Friseurin oder glatzköpfige Friseuse, was weiß ich.
Warum darf
ich das nicht mehr? Ich finde es schon mal vor, der würde in Deutschland im Kino anlaufen unter dem Titel Die glatzköpfige Friseuse. Das klingt wie zum Porno oder so. Keine Ahnung.
Also, in diesem Film, der Film kommt auch, wenn man den Trailer anschaut, kommt er erstmal ein bisschen daher, als wäre er Mamma Mia ohne Lieder. Weil es ist nämlich so, also der Film Mamma Mia,
ja.
Weil es ist nämlich so, dass die Hauptfigur, gespielt von Trine Dürholm, die heißt Ida, deren Tochter wird heiraten in Italien, und zwar den Sohn von Pierce Brosnan, also nicht im wirklichen Leben, sondern im Film.
Aber Moment, den Trailer haben wir doch gesehen.
Ja, weiß ich nicht, ob du den gesehen hast.
Kam der nicht dauernd in der Sneak?
Ich war nicht mehr mit euch in der Sneak seit Jahren.
Ja,
aber
ich habe noch nicht alle Geheimnisse aus.
Aber okay, jedenfalls steht also diese Hochzeit an und wird eben Hochzeit in Italien geplant. Und letztendlich fährt dann eben Ida fährt nach Italien und Pierce Brosnan fährt auch nach Italien, sie treffen sich und so. Und okay. Also die beiden, und da sieht man, ich glaube im Trailer sieht man auch so ein bisschen, wie die sich so ein bisschen anzicken und keine Ahnung und dann wie auch immer. So, also erstmal soweit der Teil. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass Ida gerade eine Krebserkrankung hinter sich hat. Also sie hat Chemotherapie gemacht, deswegen auch die Glatzköpfige, die kahle Friseurin. Und was noch dazu kommt, ist, dass sie dann fest in dem Moment, wo quasi sie die Chemo überstanden hat und so weiter und eigentlich jetzt wieder nach vorne blicken könnte, stellt sie fest, dass ihr Mann sie betrügt. Und deswegen ist sie jetzt eigentlich in dem Moment, wo sie nach Italien abreist, um irgendwie große Hochzeit zu feiern und so, ist ihr Leben eigentlich so ein bisschen in so einem Auflösungszustand. Ja, und gut, ein Teil dessen, was jetzt dann passieren wird in Italien, kann man sich vielleicht vorstellen. Deswegen denkt man auch, dass das Mamma Mia ohne Lieder ist. Aber das ist es nicht. Weil diese Hauptfigur wird, das ist keine, also es ist eine Komödie, aber es ist gleichzeitig auch eben ein Film, der sich dieses Themas eben Krebs und wie lebt man damit und wie lebt man danach und wie verändert das sein Leben, dessen dieses Themas nimmt er sich durchaus an, aber ohne eben so ins Melodramatische abzu. Es ist so, das Ganze steht und fällt so ein bisschen mit dieser Hauptfigur, die eine so eine zurückhaltende Fragilität hat, aber eben nie melodramatisch ist, aber immer glaubhaft eben eine wirkliche Person, die wirkliche Probleme hat und sich mit denen irgendwie auseinandersetzt. Also das ist ein, der Film schafft es, einen Ton zu treffen, der meiner Meinung nach wahnsinnig schwierig zu treffen ist. Nämlich irgendwas zwischen Komödie und leichter Sommerfilm, Film, der aber dem wirklichen Leben auch mit den negativen und dunklen Seiten des Lebens irgendwie doch so verhaftet ist und sowas. Also es ist ein sehr, sehr guter...
Aber er bleibt trotzdem noch relativ leicht.
Ja, ja. Okay. Also der Film hat eine wundervolle Leichtigkeit. Es ist ein richtiger... es ist auch ein Film, der so auf Sommer Lust macht und wo man so das Gefühl hat... also es ist ein sehr... positiver Film, ohne dabei unglaubhaft zu sein oder ohne dabei eben dieses Thema zu trivialisieren. Und er ist sehr, sehr glaubhaft auch in der Interaktion der Figuren, auch also die Hauptfigur, die eben von Trine Dürrholm gespielt wird, die ist unheimlich gut. Die ist so eine echte Person. Also eben einfach kein, nicht so Komödienpersonal, sondern wirklich eine wirkliche Figur, der du glaubst. Und ja, und alles, was sich dann daraus entspinnt, ist sehr, sehr gut. Es ist einfach ein wirklich, wirklich guter Film. Ja. Und er ist nirgendwo in der Nähe dazu, auf diese Art klamaukhaft zu sein, wie Mamma Mia ist. Ich fand Mamma Mia auch nicht unsympathisch, obwohl ich ja Musicals hasse, aber okay, ist aber ein Musical. Aber der Film hat außer so dieser ganz oberflächlich betrachteten Grundhandlungsstruktur hat er keine Gemeinsamkeiten damit. Ja, und ich empfehle diesen Film sehr, und zwar nicht nur Leuten, die sagen, ich stehe jetzt auf so romantische Komödie. Romantische Komödie ist ja eigentlich auch nicht so richtig, finde ich. Ich glaube, der Film hat ein Problem, weil er halt in so ein Segment fällt, so sieht aus wie Mamma Mia, romantische Komödie mit einem älteren Paar und sowas. Da denken ja ganz viele denken dann schon, okay, das war, und dann noch Krebs, ne? Vielen Dank.
Und klingt nicht so verlockend, ne? Hast du schon recht.
Also ich finde, es ist ein toller Film. Es ist keinesfalls Toskana Selbstfindungskitsch.
Da hat der Christoph da auch immer so geschimpft.
Ich auch schon mal. Under the Tuscan Sun habe ich mal fürchterlich geschimpft.
Christoph hat geschimpft über
Eat Pray Love. Ja, sowas ist es über, damit hat es wirklich überhaupt nichts zu tun. Es ist ein sehr kluger, sehr schöner, leichter, wundervoller Film und ich gebe 10 Punkte.
Ja. Schockschwere Not. Ja. Hier so kurz vor Ende der Sendung. Schock, bumm, wird man von der Seite hier überfahren.
Ja, ich glaube, ich bin durch.
Ja, schön. Warst ja auch länger nicht mehr in der Sendung.
Ja, das stimmt. Hatte sich einiges gesammelt.
Ja. Und dafür gibt's dann jetzt wieder eine bisschen längere Sendung. Sind wir schon bei 2 Stunden? Ich habe irgendwie das Gefühl verloren.
Nee, 1:13.
Alles gut.
Also 1:13 brutto. Das heißt, mit was haben wir vorne weggequatscht? 7 Minuten.
Eine Stunde oder sowas.
Ja. Ja. 1:10.
Das geht doch.
Das geht doch.
Vertretbar.
Ja.
Genau. Jetzt werde ich erstmal wieder ein paar Wochen schweigend. Nein, aber.
Du bist nächste Woche wieder dabei.
Also bei mir ist der Wille auf jeden Fall da. Wir hatten ein paar Terminschwierigkeiten in letzter Zeit.
Ich bin nächste Woche jedenfalls nicht da.
Ah. So.
Ja, ich bin im Kraichgau Triathlon machen.
Im Kraichgau? Aha. Im Kraichgau?
Kraichgau, ja.
Kreischen die Fans da besonders laut?
Ich hoffe, es ist einfach warm. Im Moment sind sie sich noch nicht sicher, ob es Schwimmen überhaupt stattfindet. Der See hat noch unter 14 Grad und dann ist halt kein Schwimmen. Aber wenn es jetzt noch ein paar warme Tage gibt.
Also fällt es dann einfach aus? Also ich meine,
da wird das gelaufen, 5 Kilometer vorne weggelaufen.
Aha. Und das hat dann aber wettkampfmäßig für die Leute, die das jetzt irgendwie als Liga-Geschichte machen.
Das ist kein Liga, das ist zwar, ich glaube, sogar Europameisterschaft. Europameisterschaft Mitteldistanz.
Aber da kann man dann keine Weltrekorde oder so aufstellen, weil es kann man ja nicht vergleichen.
Ja, genau. Und 5 Kilometer laufen ist halt doch noch schneller erledigt als 1900 Meter schwimmen, oder? Wohl, ne, es geht.
Ich bin ja noch nicht gelaufen. Viel zu schnell.
Das erzählt, du bist ganz schön eingegangen hinten raus.
Mann, bin ich eingegangen. Das war gar nicht gut.
Ja, ich hoffe, dass ich nicht zu sehr eingehe. Wenn einer unserer Hörer nächstes Wochenende, das heißt am 9.6. zufällig Kraichgau, Bad Schönborn, Ubstadt-Weiher da irgendwo unterwegs ist, ich werde wahrscheinlich da in der Gegend rumlaufen.
Und rumfahren.
Zielzeit irgendwie 7 Stunden. Man kann es irgendwie im Internet nachverfolgen. Ja, letztes Jahr habe ich 6:30, aber ich bin so unfassbar viel schlechter trainiert, weil einfach das Wetter zu scheiße war und ich dann
viel. Sagst du mal die Distanzen, so. Was? Ich habe keine Vorstellung, was jetzt.
1900 Meter schwimmen.
Okay.
90 Kilometer Fahrrad fahren und Halbmarathon 21 Kilometer.
Das ist halb Ironman sozusagen.
Ironman, ja.
Okay.
Das ist ja furchtbar.
Du bist des Wahnsinns, das bleibt, ist und bleibt so.
Aber es, ja, ich glaube, es wird.
Bist du denn trainingsmäßig in dem Zustand, dass du das jetzt gut zutraust?
Ich habe ein bisschen Angst. Nee, ich habe einfach.
Das ist aber wahrscheinlich normal, oder? Vor solchen Aktionen hat man doch immer irgendwie.
Ja, so ein bisschen schon so. Ein bisschen nervös. Bisschen.
Also ich kann mir wirklich nicht viel vorstellen, was ich nächstes Wochenende weniger gern machen würde, mal abgesehen von Zehennägel ziehen oder irgendwas.
Aber. Ah. Du hast zu viel Tatort. Ach, es gibt Tatort-News, wo wir gerade.
Dass Jochen Kroll auch geht.
Ja, das war's.
Unser Tschüss,
Frankfurter Tatort hat sich jetzt über Bande und mit ein bisschen Verzögerung eingebaut, komplett zerbröckelt.
Na, der kann jetzt ja auch bei ihr oben wieder einsteigen.
Ja, bitte.
Die machen das Frankfurt Tatort Reloaded.
Also, ich habe jetzt keinerlei Insider-Informationen, aber ist von außen stellt sich das so dar, als ob es dann entweder die Produktion oder Regie oder irgendwie, also als ob von außen da irgendein Faktor war, der die beiden vergrault hat.
Naja, so. Sie vergrault und er hat dann beschlossen,
ja,
dann
also will das er auch nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass er sie angeblich ja vermisst habe. Also
ist ja, gut, aber das ist ja im Zweifel auch nur die PR-Außendarstellung. Also das kann man ja immer mal so schön behaupten, weil also wenn so zwei Hauptdarsteller, die gut zusammen funktioniert haben, nach und nach so beide das Schiff verlassen, so.
Ja, vor allen Dingen nach, wie haben die gemacht? 6 Folgen oder was?
Ja, genau, dann kommt mir das so vor, als ob da irgendwo jemand im Hintergrund am Werk war, der die beiden einfach rausgeekelt hat oder die nicht mit dem konnten oder irgendwas.
Na okay, welcher dahergelaufene ehemalige Viva-Moderator oder was auch immer wird jetzt als nächstes der Frankfurter Tatort-Kommissar? Da wird sich doch bestimmt irgendjemand finden.
Achim Winter.
Kenn ich.
Wer?
Könnt ihr googeln.
Okay, soll ich mal
tun. Ist nicht mal Schauspieler, ist Fernsehmoderator. Aber du hast ja sowas.
Vielleicht wird's Lanz. Wo Lanz doch alles macht.
Ja. Stefan Raab. Oh, Lena Meyer-Landrut. Die sucht doch bestimmt einen Job, oder?
Lena Meyer-Landrut.
Oh, scheiße, ne? Da muss ich leider umziehen.
Oh, weia. Nee, es wird echt schwer, irgendwie da wieder ranzukommen, gell? Ich meine, das war wirklich eine goldene Kombination, die beiden.
Ja, vielleicht gibt's ja was Neues. Also. Ja. Haben wir schon diese eine, wie auch immer sie heißt, weiß ich schon gar nicht mehr, da noch reingecastet jetzt, die eigentlich hätte mit ihm drehen sollen, was aber dann nicht mehr stattfinden wird.
Das ist für sie aber auch krass.
So. Ja, okay,
yeah, ich bin mit ihm. Joachim Kroll dazu. Oh nein, der ist ja schon weg.
Also, ich bin leider zu spät.
Wir legen den Vertrag hin, du kannst nicht mit Joachim Kroll spielen oder schreibt man da unten rechts, zack, und dann streichen wir oben auf deinen Vertrag wieder raus. So hatten wir nicht gewettet. Hat sie da jetzt ein Sonderkündigungsrecht und lesen wir in 2 Wochen, dass sie von ihrem Engagement zurücktritt, weil sie doch lieber mit Joachim Kroll spielen wollte?
Nee. Keine Ahnung.
Tja.
Und wenn Markus Lanz jetzt dazu kommt, dann wird sie. Thomas Gottschalk hat doch Zeit. Also.
Nee, der macht
Heidi
jetzt
Klum.
Was. Macht Thomas Gottschalk jetzt nicht was mit?
Ich habe eine Idee. Detlef die Soest.
Oh ja.
Nein, wenn ich
als so ein Schlägertänzer. Weißt du, der kämpft immer und dann tanzt, dann macht irgendwie so Moves am Schluss.
Taibo oder sowas, oder?
Nee, dieses brasilianische.
Du Cachaça. Meinst Capoeira. Nee.
Ach ja.
Oh ja, da kann der Christoph ja bitte mal einen Kommentar machen. Erklär uns doch mal, wie du Capoeira so findest.
Und erklär uns mal, wie du das vom Dobby rechtfertigst.
Okay, so viel
die,
dazu.
Nein, wenn ich noch einen vorschlagen darf, auf der gleichen Schiene wie Achim Winter und Markus Lanz, den finde ich aber wirklich ernsthaft gut. Jörg Thaddäus, was haltet ihr davon?
Jörg Thaddäus.
Aber nicht als Kommissar. Wer ist
doch.
Bin ich
Fernsehmoderator.
Der hat früher die Einspieler bei Zimmerfrei und so gemacht.
Langes her.
Ja.
Das macht ja mittlerweile auch.
Götz Alsmann. Bitte.
Götz Alsmann. Das
Götz Alsmann
eigentlich
und so. Jörg Thaddäus. Also Grumpy Cat und Happy Cat.
Also, wir bitten um Vorschläge in den Kommentaren.
Ja.
Da könnte auch Alsmann in jeder Sendung zweimal irgendwie ans Klavier springen, um dort nachzudenken und ein bisschen zu musizieren, damit wir auch davon ein bisschen was mitkriegen.
Ja, die Ex-Tussi vom Lothar Matthäus hätte doch bestimmt Interesse.
Welche von den 200?
Naja,
die letzte jetzt,
die am offensichtlichsten.
Der Lodder könnte es auch selber machen. Der Lodder ist ein Leitwolf. Der kann rechts wie links, der kennt alle Stadien aus dem FF. Der Lodder, der.
Ah. Nein.
Okay. Jupp Heynckes.
Jupp Heynckes hat jetzt okay. auch Zeit.
Ja, okay.
Er könnte auf jeden Fall die Rolle von dem Alkoholiker weiterspielen. Weil
oh, mir ist gerade noch was eingefallen. Das
rötliche Gesicht hat er schon.
Mir ist gerade noch was eingefallen, was wichtig ist, was ich vergessen habe, in Bezug auf den letzten Film zu sagen. Als Fußnote noch. Dieser Film,
Welcher
ist
Film?
Der Love is All We Need,
ja.
Ist dänisch-englisch und zwar übergangslos. Und es ist eben so, dass zum Teil auf Dänisch die Unterhaltung stattfinden und dann aber auf Englisch, gerade eben auch, wenn Pierce Brosnan dabei ist, wo quasi dann so von ausgegangen wird, stillschweigend, dass Pierce Brosnan die Figur wohl Dänisch versteht, aber eben selbst Englisch antwortet und dann reden auch die anderen zum Teil Englisch. Was ich sehr lustig in dem Film finde, ist, dass darauf überhaupt keine, da wird keine Erklärung vorgenommen oder keine Aufmerksamkeit darauf verwendet, sondern er ist einfach so nahtlos zweisprachig, was ich ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Also da wird sich kein Bein ausgerissen zu erklären, warum die jetzt alle irgendwie Englisch sprechen oder so. Es ist halt in dem Fall einer da, der nicht so ganz so Muttersprache ist und so. Und damit wird dieses Problem gelöst und so. Das finde ich echt gut. Also das finde ich. Das
kannst du halt nur in so Ländern machen, wo die Leute eh englische Filme dauernd gucken.
Ja, also ich meine, jetzt in der internationalen Version ist natürlich so, dass das Dänische untertitelt ist. Würde mich jetzt ehrlich gesagt interessieren, wie das dann in der deutschen Version ist, ob sie es da auch so machen oder wird dann einfach alles drüber synchronisiert oder.
Wahrscheinlich. Ich glaube, die synchronisieren
furchtbar.
Alles platt.
Das fände ich wirklich furchtbar, wenn der Film dann mit dieser intelligenten Art damit umzugehen, mit der Zweisprachigkeit, dann in Deutschland einfach plattdeutsch synchronisiert wird. Furchtbar. Okay. Ja, das wollte ich nur.
Würde garantiert, würde ich fast wetten.
Ende der Fußnote. Entschuldigung, gerade. Okay, so.
Zurück zu wilden Spekulationen und Gossip-Quatsch.
Also gute Vorschläge werden entgegengenommen, wir leiten die weiter an Leute, die ja damit auch nichts zu tun haben.
Soweit ist ja nicht zum Hessischen Rundfunk. Wir können ja dann einen Zettel schreiben, unsere Vorschläge für die neuen Tageskommissare.
Soweit ist es ja nicht zum Polizei.
zum Hessischen Rundfunk, zum echten Polizeipräsidium und noch weniger weit ist es zu dem gefakten Polizeipräsidium, was sie für die Dreharbeiten benutzen.
Das
ist noch näher.
Ist ja hier direkt vorne an unserer Tanke, wo wir immer hingehen.
Ja.
Genau.
Wenn wir abends abhängen wollen.
Wir haben da leider keinen Einfluss drauf. Aber ich freue mich trotzdem immer noch auf den Joachim Kroll mit dem Mann mit dem Messer im Bauch.
Stimmt, da hast du ja die...
Der muss ja noch kommen.
Die,
der Asiate mit dem Messer im Bauch, auf den warte ich.
Der lag irgendwie tot auf der Brücke oder so, ne?
Nee, der Asiate stand lustig mit dem Messer im Bauch daneben und die Leiche war in dem Moment eine Puppe, die irgendwie präpariert wurde und so.
Stand-in, die war
genau, die Puppe haben irgendwie so an der Puppe rumgemacht und so und dann irgendwann, nachdem lange die Kamera hin und her gezoomt und alles mögliche immer wieder und er daneben stand und sich unterhalten hat, wenn das Messer so aus seinem Bauch rausragte, irgendwann hat er sich dann halt auf den Boden gelegt und dann haben sie den tatsächliche Szene gemacht. Ja.
Aber du bist nicht im Hintergrund irgendwo zu sehen.
Nein, wir waren auf der Brücke, haben runtergeschaut und haben festgestellt, dass es unfassbar langweilig sein muss, diesen Job zu machen, weil
man
extrem lang warten muss und es nichts passiert.
Meine bisher einzige Auftritt in einem Spielfilm fand auch auf einer Brücke statt.
Ja.
Da war ich ein 6-jähriger kleiner Junge und bin als Statist im Hintergrund über eine Brücke gelaufen. Und ich weiß nicht immer mehr, wie der Film heißt. Tja, aber ich bin neulich wieder unter dieser Brücke durchgefahren und musste sofort wieder an meinen großen Star-Room in diesem Film denken. Einer UFA-Produktion in der DDR.
Ach, ist ja wundervoll.
Das ist Wahnsinn, oder?
Also wenn du
stimmt am Ende noch schwarz-weiß oder so, keine Ahnung.
Wenn du irgendwann wenn du ein großer Star bist, dann wird das irgendjemand für dich recherchieren.
Ja, mit Sicherheit.
Ja.
Tja.
Meine Formationstanzpartnerin ist letzte Woche zu spät ins Training gekommen, weil sie beim Stromberg-Film als Statist gepöbelt hat.
Schön, auch mit Sprechrolle so. Oder nur im Hintergrund skandiert so.
Ja, so irgendeine Demo war da und dann.
Ach, Thema Demo. Seid ihr von Blockupy betroffen worden jetzt gerade? Es läuft ja im Moment noch. Hier in Frankfurt.
Was heißt betroffen?
Also ich bin gestern Morgen, als es losging, beruflich im Bankenviertel gewesen. Mhm. Und das ist echt schwierig.
Gute Idee.
Das ist wirklich so, du läufst da durch.
Warst du am besten noch im Anzug unterwegs oder warst du
im Zivil? Nee, in meiner komischen braunen Kutte.
Ach, geht.
Mit meinen im Moment viel zu langen Haaren.
Wirst du eher verhaftet, als dass die Demonstranten dich aufhalten?
Ja, nee, es ging auch eher um also die Polizei. Du kannst ja keine Sichtachse in irgendeiner Straße runtergucken, ohne 5 Polizeiautos und 200 gepanzerte Menschen zu sehen. Also das sah aus wie Kriegsvorbereitung.
Ja, wir haben am Donnerstag einen befreundeten Menschen getroffen, der im Rebstockbad war und irgendwie so meinte so, was ist denn da los? Sah so aus, als würden die Leute zu einem Festival gehen oder so, weil die ja eben alle zu dem Zeltlager, ja, zu dem Camp Aktivista oder wie das heißt, hingezogen sind und tja, da haben sie wohl zusammengerottet am Donnerstag schon. Aber ich habe ansonsten ehrlich gesagt noch überhaupt nichts mitbekommen.
Ja, aber man hat doch, also bis auf diese völlige Abriegelung da des Bankenviertels, auch für Autos und so, da waren die ganzen Straßen alle gesperrt, die U-Bahn hält nicht am Willy-Brandt-Platz, die Straßenbahnen fahren einfach durch und so, ja, also das ist schon, die machen da, sperren das im Grunde komplett ab, du kommst dann nur zu Fuß hin. Ja. Aber dann so ein paar Straßen weiter auf der Frescas ist irgendwie
Frescas-Fest.
Da sind die Frescas-Feststände irgendwie da.
Bergerstraßenfest ist auch.
Bergerstraßenfest ist heute und morgen, ja mal.
Das ist aber vorbei, wenn die Hörer das hören.
Das ist leider wahr.
Ist ja auch besser so. Wir können ja nicht den Stalkern da draußen mitteilen, wo wir uns heute rum. Egal.
Ich muss da heute Abend noch hin. Wenn das Wetter noch ein bisschen besser wird, dann gehe ich da heute Abend noch auf die Kopfhörer-Disco oder so.
Die Kopfhörer-Disco.
Ist sie wieder?
Ich glaube, ja.
Auf die was?
Warst du schon mal auf einer Kopfhörer-Disco? Das ist total lustig.
Das habe ich mir da letztes Mal angeschaut, aber nicht daran teilgenommen. Aber ich fand es sehr lustig.
Ja, ist witzig. Das ist halt Leute, die haben alle Kopfhörer auf. Du kannst ja irgendwo zahlst du deine 3 € oder irgendwas. Dann kriegst du einen Kopfhörer ausgeliehen, so einen Funkkopfhörer. Und dann stehst du da mit den ganzen anderen Leuten auf so einem Teil dieses Straßenabschnitts und alle, die Kopfhörer aufhaben, hören die gleiche Musik synchron und tanzen halt dazu, weil sie das Gefühl haben, sie sind in der Disco und draußen laufen Passanten vorbei, die hören die Musik halt nicht und denken sich, was machen die denn da alle?
Ich finde das hervorragend, weil damit ist endgültig das abgeschafft, was ich noch nie konnte, nämlich sich in der Disco unterhalten. Da muss ich auch nicht mehr so tun, als würde ich was verstehen, weil ich habe ja Kopfhörer. Deswegen, wer mit mir redet, ist sowieso per Definition ein Idiot. Deswegen also.
Gut, du kannst sie dann abziehen und kannst sie dich sogar normal unterhalten.
Stimmt, dann kann man sich normal unterhalten.
Und ich wollte das eigentlich.
Ja, okay, das ist ein bisschen sinnlos, in der Kopfhörer-Disco die Kopfhörer abzuziehen und zu unterhalten. Dann.
Naja, du kannst halt, du hast die Wahl, ob du teilnimmst oder nicht.
Also, stimmt, man kann so einkommen und dann so, yeah.
Ja, oder so on-off, so, weißt du, jetzt quatsche ich 5 Minuten, dann gehe ich wieder tanzen.
Ist natürlich dann doof, weil du nicht weißt, dass jetzt das Lied kommt, zu dem du schon die ganze Zeit tanzen
musst. So um den Hals, so, weißt du, so runterziehen, so dann hörst du das DJ immer so leise da so raus und dann wirst du, oh, jetzt ist ein Lieblingslied, zack, drauf.
Auch schon ist sehr betrunken in der Kopfhörer-Disco, wenn du dann mit deinem Kopfhörer durch die Gegend fällst. Dann verlierst du den Kopfhörer und dann so, ey.
Du musst die Musik gehen.
Ja, ich wollte das filmen beim letzten Mal, irgendwie so einen kurzen Clip von Leuten, die tanzen, ohne dass man Musik hört. Das Blöde war, auf dem Bergerstraßenfest ist ja extrem laut.
Einfach ein Ton weg.
Ja, aber man hört ja Geräusche schon irgendwie. Also die Leute bewegen sich, machen irgendwie, also du brauchst ja Atmo irgendwie. Ich wollte es einfach filmen. Und das Blöde war, nebendran war so ein Stand, war so ein afrikanischer Typ mit so einer Djembe-Trommel. Und hat da tierisch einen losgetrommelt. Und es passte aber vom Takt natürlich überhaupt nicht zu dem, was die Leute tanzen. Und der hat mir aber den Ton vom Bild, also zum Bild quasi, die Bildtonschere war kaputt.
Ton später aufnehmen können?
Ja, wie denn?
Naja, gehst 2 Straßen weiter und machst da mal ein paar.
Oh ja,
ich wollte ja keine
cooler
Musik. Ich wollte ja nur so.
Nee, das ist, die Idee ist ja, er möchte ja irgendwie, weißt du, Leute, die laufen oder die tanzen.
Ah.
Ja.
Ja. Wobei meistens wippen die dann auch nur so. Also ich habe ehrlich gesagt da letztes Jahr nicht gesehen, dass irgendjemand ekstatisch getanzt hätte, sondern die sahen alle so leicht amüsiert aus, weil sie es cool fanden und dann standen sie so und haben halt so ein bisschen rumgeswooft.
Ja, also.
Vielleicht wird das dann später zum Abend mit erhöhtem Alkoholpegel besser.
Das ist auf dem Berg
ausfallender.
Wobei,
da fällt mir ein, wir sind.
Was?
Den Christian.
Ja, es ist auf dem Bergerstraßenfest mit dem Alkoholkonsum nicht so einfach. Ich habe das letzte Mal ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde gebraucht, um 4 Bier zu holen. Und wenn du dann überlegst, dass du ja mehr als...
Ach, bei den brasilianischen Damen kriegt man
den guten Kaipi, den man nicht möchte.
Ja.
Ja. Also mit dem Bier ist nicht so einfach. Außerdem gibt es eh nur Henninger, trinken. Insofern, also was willst du da?
Muss man einfach schnell trinken, damit man den Geschmack nicht...
Oder gleich 12 Bier kaufen zu zweit, damit du nicht nochmal abstellen musst.
Ja. Zu Hause kurz die Heimbar und dann...
zu Hause kurz anlöten und dann schon betrunken reinfallen. Ja, das ist eine gute Idee.
Ich bin sicher, für die Hörer ist es auch unheimlich spannend, uns bei beliebigem Gelaber zuzuhören, aber vielleicht machen wir jetzt doch den Sack mal zu, oder?
Ja. Schließen wir diese Episode. Deckel drauf, nächste Woche.
Alle, die jetzt noch dabei sind, kriegen ein Smiley mit Stern und
Fleischstern.
Dings.
Genau. So. Und dann kommt ihr Kommentare schreiben, nicht erschrecken, die Seite sieht jetzt anders aus. Wir haben da ein bisschen am Design gedreht und man kann da trotzdem kommentieren und wir freuen uns da auch drüber. Man kann jetzt so Kommentare...
Nicht über alle Kommentare.
Ach, jetzt hör auf.
Ich freue mich über alle Kommentare. Obwohl, ja, nee, wenn sie sagen, dass ich für den falsch spreche.
Der Stefan ist blöd.
Blöd. Man kann jetzt Kommentare auf Kommentare antworten und dann wird es so eingerückt. Dargestellt so. Das ergibt sich da so eine Struktur. Ja,
komm. Da ich das aber per RSS kriege, ist es dann verwirrt. Aber egal. Ja, passt.
Nö, für dich ändert sich da gar nichts dann.
Ach so, ja, stimmt.
Tja, RSS, Google Reader. Wir haben jetzt noch genau einen Monat heute.
Was?
Der Google Reader wird sterben.
Oh.
Und noch habe ich keine so richtig gute Alternative. Mal gucken, worauf das rausläuft.
Auch da freuen wir uns über Kommentare, wenn da jemand was hat.
Naja.
Tja.
Können wir das vielleicht irgendwo in einem eigenen Segment abschreiben, wo Kommentare hinkommen, die Claudia nicht interessieren?
Schreibt einfach irgendwie dazu, not for Claudia, Doppelpunkt, und dahinter könnt ihr dann loslegen. Bestimmt.
Das ist der sicherste Weg, dass man es ganz genau liest, weil man ja doch vermutet, dass dann irgendwo zwischen den Zeilen steht.
Ja, genau. Aber wir können dann jederzeit behaupten, deine Schule, stand doch dran.
Ich sehe das schon, wie ihr dann irgendwie seitenlange Manuals da rein kopiert am Anfang.
Lorem ipsum, zwei Seiten.
Und die arme Claudia verbringt ihren ganzen Sonntag damit, das sorgsam durchzulesen.
Aufzuarbeiten, zu kommentieren und zu sprechen.
Ja. Okay, jetzt haben wir die Hörer auf Ideen gebracht.
Also.
Diese ganzen Lore, ich muss noch ein Filter-Plugin installieren. Ich
habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Okay. Tschüss.
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 Kann ich fassen, dass ihr die Schokolade gegessen habt? Das belastet mich wirklich.
Ich bringe das mal wieder welche mit. Gibt's wieder neue.
So, ihr läuft euch
zum Bourbon oder?
Was?
Ist noch Bourbon?
Bourbon?
Ist noch
Bourbon. Zum Frühstück, den üblichen Frühstück. Das haben wir letzte Woche.
Vergisst, ich war schon länger in der Bibliothek. Mein Frühstück ist lang her.
Oh ja.